Mein Name ist Ralf Heidenreich. Ich darf euch ganz viele Grüße aus der EFG in Mittweida mitbringen. Also seid herzlich gegrüßt. Ganz kurz zu mir. Wie gesagt, ich komme aus der EFG Mittweida. Ich bin dort im Predigerteam. Also ich bin kein ordinierter Pastor. Ich mache was anderes beruflich. Bin aber sehr stark auch in der Kinder- und Jugendarbeit bei Adonia zum Beispiel mit unterwegs. Bin bei den sächsischen Israel-Freunden unter anderem. Ja, und genau, wer mehr wissen will, ich bin hinterher noch ein Stück da, also können wir gerne nochmal ins Gespräch kommen. Ich habe euch heute einen Text aus dem Matthäus-Evangelium, mitgebracht und möchte euch zunächst mal eine kleine Story erzählen, die mir vor ein paar Monaten passiert ist. Also ich war zu einer Schulung im Norden Deutschlands unterwegs und bin auf dem Rückweg noch bei einem Freund in Berlin vorbeigefahren und ist dann ziemlich spät geworden. Ich setze mich ins Auto und fahre dann Richtung Süden wieder nach Hause. Und ich bin die Strecke von Berlin nach Mittweida schon sehr, sehr oft gefahren. Das heißt, ich habe also kein Navi gebraucht oder so und habe mir stattdessen einen sehr interessanten Vortrag von Herrn Dr. Hartl angehört. Falls ihr den kennt, sehr empfehlenswert. Und irgendwann habe ich so gedacht, die Orte, die da an den Schildern angezeigt werden, die kommen mir verdächtig unbekannt vor. Und ich habe mir aber nichts gedacht irgendwie und dachte, es wird schon irgendwie passen. Und beim nächsten Ausfahrtsschild habe ich dann gedacht, da habe ich dann doch gestutzt. Da stand nämlich dran, Bademäusel, den Ort gibt es tatsächlich. Und da stand letzte Ausfahrt vor der Bundesgrenze. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ich werde in Kürze die polnische Grenze passieren. Ich bin also die nächste Abfahrt raus und gleich wieder auf die Autobahn drauf und habe dann festgestellt, ich habe ungefähr 70 Kilometer Umweg gefahren und mein Tankinhalt ging auch langsam zur Neige. Und ich hatte unterwegs auch ziemlich wenig Parkplätze und noch weniger Tankstellen gesehen. Und deswegen habe ich dann vorgezogen, eine kleine Abkürzung zu nehmen und in einer größeren Stadt der Gegend mal zu tanken. Und ich bin dann tatsächlich auch gut nach Hause gekommen, sonst stände ich ja nicht hier. Aber die Lehren aus der Geschichte waren für mich erstens vor der Fahrt mal den Tankfüllstand checken und zweitens, auch wenn du die Strecke kennst, solltest du das nicht ganz aus den Augen verlieren, wo du eigentlich langfährst. Drittens, eine kleine Unachtsamkeit und du bist falsch abgebogen und fährst in eine komplett andere Richtung. Und viertens, einsehen, dass man falsch gefahren ist und umkehren. Der letzte Punkt führt uns zum eigentlichen Thema der Predigt. Ich hätte ja auch stur weiterfahren können, eben Kraft meiner Wassersuppe und mich im Pullen niederlassen können, aber das wäre womöglich an der Sprache gescheitert. Es soll heute um das Umkehren gehen. Gibt es auch so einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium? In christlichen Kreisen wird es ja oft auch als Buße bezeichnet. Ich möchte das mal mit euch anhand des Bibeltextes aus Matthäus 3 nachvollziehen. Das ist die Verse 1 bis 20. Ich werde nicht alle Verse nehmen, aber wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne mitlesen. Ich nehme da immer nur so einzelne Verse raus. Grob zusammengefasst geht es ja darum, dass Johannes in der Wüste tauft und die Leute auf Jesus hinweist. Und dabei nimmt er auch kein Blatt vom Mund, wenn da so hochrangige Vertreter des Hohen Rates zu ihm kommen. Und eine kleine Randbemerkung, er hat ja mit dem Taufen bereits ein halbes Jahr vor Jesus angefangen. Und deswegen trifft der Paulus später auf seiner Reise Leute, die nichts von der Taufe durch Jesus wissen. Das waren quasi die Leute, die einfach mal zu den Feiertagen nach Jerusalem gekommen sind und sich bei der Gelegenheit haben von Johannes taufen lassen. Die Leute strömen also in Scharen zu Johannes hin, weil er offensichtlich so eine bessere Botschaft hatte als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber warum eigentlich ausgerechnet in der Wüste? Geht denn das nicht einfacher in der Stadt? Die Wüste war immer so ein Ort der Selbstfindung, der Selbstbesinnung, der Ruhe und der Begegnung mit Gott. Hier wurde man durch nichts abgelenkt, weil es außer Sand und Steinen irgendwie kaum irgendwas anderes gab. Aber es war manchmal auch so ein Ort der Versuchung, wie wir das im nächsten Kapitel dann lesen können. Im Alten Bund ist die Wüste auch immer wieder ein Ort, wo Menschen ihren Tiefpunkt erleben. Also die Hagar zum Beispiel, die flüchtet sich dorthin, nachdem sie von der Sarah völlig fertig gemacht wurde. Aber sie war auch nicht ganz unschuldig, muss ich ergänzen. Der Elia flüchtet sich in die Wüste, nachdem er 400 Baalspriester getötet hatte und Angst vor der Frau des Königs bekommt. Das Volk Israel erlebt in der Wüste mehrere Tiefpunkte, weil es sich immer wieder gegen Gott auflehnt. Aber immer begegnen die Menschen an diesen Tiefpunkten Gott. Genauer, er sucht sie auf. Was sind denn so deine Wüstenerfahrungen? Gehst du in deinen Tiefpunkten bewusst in die Stille und lässt dich von Gott finden? Suchst du Antworten auf deine Fragen in dir selber, wo du sie wahrscheinlich nicht finden wirst? Oder gehst du damit zu Gott? Die Menschen gingen zu Johannes, weil er irgendwie anders war, irgendwie so alternativ. Er hatte so einen Mantel aus Kamelhaar und aus Heuschrecken und Honig. Und das hat manche sehr stark an den Propheten Elia erinnert, der ja genauso rumlief. Und Johannes kümmerte sich aber eben nicht um Kleiderordnung oder irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen. Was ihm wichtig war, lesen wir gleich im Vers 2 des Textes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist eigentlich so der zentrale Satz schlechthin in dem Kapitel. Und Jesus wiederholt genau diesen Satz wortwörtlich später nochmal. Und das wirft Fragen auf. Was ist denn eigentlich Buße? Warum muss ich denn Buße tun, wenn das Himmelreich nahe herbeigekommen ist? Was ist denn überhaupt dieses Himmelreich? Ist die Buße die Voraussetzung für eine gute Gottesbeziehung? Und wie geht Buße? Woran merke ich denn, dass ich das richtig mache? Die Leute, die zu Johannes gekommen waren, scheinen über diese Fragen auch schon nachgedacht zu haben. Denn denen war das Konzept Buße ziemlich gut bekannt. Immerhin gab es ja in den alten Schriften ziemlich viele Aufzeichnungen darüber, wie einzelne Propheten oder auch das ganze Volk Buße getan haben. Ich habe mal im etymologischen Wörterbuch nachgeguckt, was das alles so heißt. Das heißt also Umkehr, Reue, Zerknirschung, also kann man gut nachlesen. Im biblischen Sinne bedeutet Buße auch Umkehr. Auf Griechisch heißt das Metanoia. Und es ist sehr interessant, was man dazu alles, also zu diesem Wort Metanoia, was man da alles im Web dazu findet. Buße ist so eine grundlegende Sinnesänderung, so ein Sinneswandel, der mein ganzes Menschsein betrifft. Das ist also kein flüchtig dahingeworfenes Entschuldigung, sondern so eine ganz bewusste Umkehr. Weil man eben eingesehen hat, dass Verhaltensweisen falsch sind. Weil man eingesehen hat, dass man mit seinem Handeln Gottes Gebote missachtet hat. Und da stellt sich aber schon die Frage, ob denn das Konzept der Buße heute überhaupt noch aktuell ist. Umkehren muss ich ja eigentlich nur, wenn ich feststelle, dass etwas nicht richtig ist. Aber dazu brauche ich einen Maßstab, eine Richtschnur, mit der ich feststellen kann, was richtig ist und was eben nicht. Leider ist ja diese scharfe Trennung in den letzten Jahren immer mehr aufgeweicht worden. Viele Grundsätze des Glaubens werden so in Frage gestellt, vieles wird anders interpretiert oder eben in einen anderen Zusammenhang gebracht. Aber schon Paulus warnt in seinem Brief an den Timotheus davor, ich glaube, ich habe das euch hier mitgebracht, genau. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen. Und da vergraut es mir ehrlich gesagt ein bisschen, weil das ja nicht an die Heiden gerichtet war, sondern an die christlichen Gemeinden. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, in Gottes Wort zu forschen und zu prüfen, was denn wirklich richtig ist. Und Luther hat sich mit dieser Frage auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Ihr kennt sicher die 95 Thesen, das ist ja allen ein guter Begriff. Und bereits in der ersten dieser Thesen heißt es, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Und in den nachfolgenden Themen kreist er immer wieder um das Thema Buße. Und dann schreibt er in Bezug auf die Taufe, Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott lebt ewiglich. Und im Württemberger Fragbüchlein zum Katechismus heißt es, Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Das Volk Israel hat an vielen Stellen Buße dafür getan, dass es fremden Göttern hinterhergelaufen ist und Gott damit ziemlich zu schaffen gemacht hat. Und auch die Propheten haben stellvertretend für das Volk Buße getan. Und selbst König David musste ja Buße tun, weil er die Frau seines Offiziers widerrechtlich zu sich genommen hatte. Die Strafe war, dass das Kind aus dieser Beziehung sterben musste. Gottes Gesetze gelten für alle Menschen. Da gibt es auch für Könige und hohe Würdenträger keine Ausnahme. Und Gott straft auch trotz unserer Buße, wenn das seine Entscheidung ist. Scheinbar war der Ruf zur Umkehr in den Jahren vor Johannes so ein bisschen verblasst. Jedenfalls war Johannes der Erste, der das mit größter Deutlichkeit forderte. Tut Buße. Er erfüllte damit aber auch die Prophezeiung aus Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Jetzt habe ich mich nochmal gefragt, wie das eigentlich bei uns, bei mir ist. Haben wir denn Buße nötig? Wir sind doch gereifte Christen. Okay, vielleicht haben wir manchmal so großzügig die Zahlen in der Steuererklärung gestaltet. Oder wir können dem Trend zur Zweit- oder Drittbeziehung auch was abgewinnen. Selbst ein paar illegale Downloads, das macht doch heute jeder, oder? Wir haben die Buße genauso notwendig wie die Leute früher. Wir haben es nötig, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf Jesus, dass wir umkehren zu ihm und eben nicht erst kurz vor der polnischen Grenze das merken. Im Gegensatz zu den Leuten damals haben wir aber den entscheidenden Vorteil, dass wir wissen, dass unsere Schuld von Jesus mit ans Kreuz genommen wurde. Das heißt, solange du dich vom Kreuz wegbewegst, trägst du deine Schuld immer mit dir rum. Und sie wird immer schwerer und größer, weil du sie nirgends wirklich los wirst. Und erst wenn du umkehrst und sie ans Kreuz bringst, kann Jesus dir helfen. Aber es muss eben auch ehrlich sein. Jesus wartet am Kreuz auf dich. Und deswegen wettert Johannes auch so gegen die Pharisäer. Da sagt er nämlich, es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Das war schon ziemlich heftig. Immerhin sind Schlangen ja der Inbegriff der Sünde schlechthin. Siehe Paradies. Und wenn Johannes die obersten religiösen Führer so bezeichnet, ist das natürlich auch für die nicht gerade sehr schmeichelhaft und durchaus als Beleidigung aufzufassen. Und deswegen kann man, glaube ich, auch eher verstehen, warum die ihn beseitigen wollten. Generell sind sie erstmal zu ihm gekommen, um sich ein Bild zu machen von seinen Ansichten. Das war damals so üblich, dass man eben so neue Strömungen einfach begutachtete vom Hohen Rat, um festzustellen, ob die irgendwelchen Unsinn erzählen. Und Johannes durchschaut aber die Schriftgelehrten, weil sie ja eben nicht der Meinung waren, Buße tun zu müssen. Allerdings haben sie das natürlich trotzdem manchmal so zur Schau gestellt, also kann man in Matthäus 6 nachlesen. Und vielleicht haben sie ja hier auch so ein bisschen Reue gezeigt und mal ein Tränchen weggedrückt, aber innerlich waren sie eher der Meinung, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Und übrigens fällt mir hier gerade auf, wie treffend oder wie passend das Wort gerade ist. Buße ist notwendig, weil sie eben meine innere Not wendet. Buße ist also auch eine Befreiung, so ein Perspektivwechsel und eine Möglichkeit zum Neuanfang. Und sie ist auch echt, wenn ich wirklich gewillt bin, auch weiter in der Richtung, in der neuen Richtung unterwegs zu sein. Also es reicht einfach nicht, nur die Last beim Kreuz abzulegen und so weiterzumachen wie bisher. Nee, man muss eben auch die Chance zum Neuanfang nutzen. Und das ist auch der Punkt, der in der Parallelstelle im Lukas beschrieben ist. Also der Lukas hat es ja nochmal aufgeschrieben. Und da steht, da fragten ihn die Leute, ich glaube mitgebracht, ja, da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, der soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Gerade Zolleinnehmer und Soldaten waren ja die verhasstesten Berufe seiner Zeit, weil die eben mit den Römern so kooperiert haben. Aber die Menschen, die das gemacht haben, die haben diese Berufe ganz bewusst gewählt, weil sie damit eben die Möglichkeit hatten, mehr einzunehmen, als ihnen eigentlich zustand. Und denen sagt Johannes, tu das nicht mehr. Beim Zöllner Zachäus ist diese Einsicht später durch die bloße Begegnung mit Jesus passiert. Der hat gemerkt, dass es in seinem bisherigen Leben so viel Mist gegeben hat. Und er ist umgekehrt und hat versucht, das alles wieder gut zu machen. Johannes hat die Leute ja ermahnt, sie sollten Buße tun, weil das Himmelreich nahe ist. Das klingt erstmal so wie eine Drohung. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Aber auf den zweiten Blick würde ich das eher mal als Einladung verstehen. Ihr habt jetzt Zeit, euer Leben aufzuräumen und euch von eurer Schuld loszusagen. Jesus war ja damals noch nicht auferstanden und er hatte auch noch nicht angefangen zu predigen. Und mit dem Himmelreich meint Johannes hier so ein neues Königreich, das bald anbrechen wird. In den anderen Evangelien wird das als Reich Gottes bezeichnet. Also irgend so ein Gebilde, was eben nicht von Menschen geleitet wird, sondern von Gott selber. Damit hatten natürlich die Schriftgelehrten und auch die weltlichen Herrscher ein größeres Problem. Immerhin hieß es ja, dass ihre herrschaftlichen Tage gezählt waren. Und das musste unbedingt bekämpft werden. Aber Gott lässt sich nicht von Menschen von seinen Plänen abhalten. Von Ausnahmen wie Mose mal abgesehen. Gott baut sein Reich auch gegen den Widerstand der Schriftgelehrten und Könige. Wobei hier das Königreich eben kein geografisches Gebilde ist, sondern eher als Herrschaft Gottes generell gesehen werden muss. Jesus erzählt später oft vom Himmelreich, sehr oft. In seiner Bergpredigt zum Beispiel spricht er davon, dass die Armen und Verfolgten das Himmelreich besitzen werden. Und er vergleicht das Himmelreich mit einem Senfkorn, mit Sauerteig oder mit anderen Dingen. Und ja, vielleicht lohnt es sich mal wieder, das alles nachzulesen. Die Vorhersage, dass Gottes Reich mal kommen wird, geht schon auf die alten Propheten zurück. Zum Beispiel lässt Gott durch seinen Propheten Jesaja ausrichten, dass Gott sein Reich aufbauen wird, wo es keine Tränen mehr gibt und sein Volk von der Schande befreit ist, die es auf der Erde gelitten hat. Aber die Frage ist jetzt, was das eigentlich generell mit Buße zu tun hat. Generell hatten wir vor uns schon festgestellt, dass Buße so eine Hinwendung zu Gott ist. Buße führt dazu, dass ich die Gebote und Weisungen Gottes ernst nehme und feststelle, dass ich dagegen verstoßen habe. Und die Folge dieser Feststellung ist, dass ich mein Leben neu unter die Herrschaft von Jesus stelle und die entstandene Schuld bei ihm ablade. Und damit gehe ich in eine feste Beziehung mit Jesus ein, die mich quasi automatisch Teil des neuen Reiches Gottes sein lässt. Jakobus schreibt dazu, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und den Brief an die Epheser adressiert Paulus an die Hausgenossen Gottes. Das Himmelreich ist also einerseits noch nicht da, andererseits aber schon jetzt präsent. Das klingt ziemlich kompliziert. Aber ich glaube, es ist einfach so eine Art Übergangsphase, in der wir hier leben. Das Himmelreich hängt also eng mit der Buße zusammen. Aber wie stelle ich denn fest, ob jemand das mit der Buße wirklich ernst meint? Oder auch, ob es selber bei mir geklappt hat? Und die Frage wird von Johannes in Vers 8 beantwortet. Habe ich das? Nee, hab ich nicht. Die Frage wird in Vers 8 beantwortet. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Das war vorrangig erstmal an die Pharisäer gerichtet, betraf aber natürlich auch alle anderen Leute. Und wenn ich zu Jesus umkehre, wenn ich das tue, was ihm Freude macht, dann sieht man auch eine Veränderung in meinem Wesen. Und diese Veränderung beschreibt Paulus als Früchte des Geistes. Und die Frucht in der Einzahl ist praktisch die Gesamtheit aller guten Veränderungen. Die Früchte des Geistes sind dann die einzelnen Teilbereiche, wenn man so will. Und da werden so viele Eigenschaften aufgezählt, die dann zutage treten. Andererseits sagt Johannes aber auch, was mit denen passiert, die eben keine solche Veränderungen erkennen lassen. Da steht, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Bild mit dem Baum findet man immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel im Psalm 1, da steht wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Kehrseite der Medaille sollte man aber eben auch nicht verschweigen. Johannes weist auf Jesus hin und der hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das Bild haben die Leute damals, glaube ich, ganz gut verstanden. Also, ich weiß nicht, vielleicht haben die Älteren unter euch noch so Erfahrungen in der Landwirtschaft und wenn man Getreide geerntet hatte, dann wurde es halt auf die Tenne getan, wenn das trocken gewesen ist, dann wurde es gedroschen und da sind die ganzen Körner inklusive dieser ganzen Spelzen auf dem Lehmboden da gefallen. Und das ist alles so ein Gemisch gewesen, was man aber nicht hätte mahlen können oder so, also irgendwie weiterverarbeiten können. Und deswegen hat man das halt oft gelesen mit so größeren Schaufeln. Das ist so ein, diese fette Schaufel da oben, das ist eine Wurfschaufel. Damit hat man das ganze Gemisch dann quasi aufgesammelt, hat es nach dem Dreschen in die Luft geworfen und damit sind dann die Körner runtergefallen und die Spreu ist vom Wind weggeweht worden. Das war insgesamt eine ziemlich mühsame Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja nicht bloß eine Handvoll Getreide irgendwie bearbeiten musste. Mit dem Weizen sind die Menschen gemeint, die Jesus nachfolgen, die ihr Herz auch ganz auf ihn ausgerichtet haben. Und die Spreu sind die Menschen, die glauben, dass sie Gott nicht brauchen. Und das Bild greift Jesus auch später nochmal auf, um das Himmelreich zu erklären. In dem Gleichnis erklärt er dann, dass Gutes und Schlechtes miteinander aufwachsen. Und erst zur Erntezeit wird es dann aussortiert. Das sind natürlich jetzt keine guten Aussichten für all diejenigen, die sich mit dem Konzept der Buße und der Hinwendung zu Jesus nicht ganz so anfreunden können. Aber wir können uns eben auch nicht nur die schönen und angenehmen Abschnitte aus der Bibel herausnehmen, sondern wir müssen uns auch manchmal den etwas unangenehmen Aussagen stellen. Und deswegen finde ich es so wichtig, Menschen von Jesus zu erzählen, von der Chance, eben nicht als Spreu aussortiert zu werden, sondern auch für die anderen Menschen zum Segen zu werden. Und die Botschaft von Jesus, das ist keine Drohung, das ist eine Hilfe, um Frieden zu finden. Und damit ergibt sich auch ein ziemlich komplettes Bild. Die Buße führt mich zu Jesus hin, weil ich erkannt habe, dass ich was verändern muss. Die Voraussetzung, dass ich das überhaupt merke, ist, dass ich über Gottes Wort nachdenke, dass ich das verinnerliche und dass es Teil meines Lebens wird. Und die Folge dieser Hinwendung und Umkehr ist, dass ich Teil des neuen Himmelreiches sein darf. Mich macht das froh und ich sehe deswegen die Buße nicht als etwas extrem Anstrengendes und Deprimierendes an, sondern als etwas Befreiendes, was mich näher zu Jesus hinführt. Er erwartet uns schon mit offenen Armen. Amen.